Flutlichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von der TÜV Austria Akademie. Entfacht euer Wissen mit unseren brandaktuellen Kursen. Jetzt buchen unter tuv-akademie.at/brandschutz. Sicher besser.
Diese Episode, die ist ganz anders als alle, die ihr bisher gehört habt. Die 111. Folge im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden, die ist was ganz Besonderes. Nach 110 seriösen, ernsten Fachthemen und Einsätzen geht's heute um die verrücktesten, die skurrilsten und die schrägsten Feuerwehreinsätze aller Zeiten. Ich bin Marcel Kilic und das ist die Folge mit der längsten Recherche jemals. Ich sammle diese Geschichten schon seit einigen Jahren und was ihr bis jetzt wahrscheinlich gar nicht wisst, ich frage alle meine Gäste, ob sie außergewöhnliche, vielleicht sogar lustige Anekdoten aus dem Einsatz kennen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich euch diese Sammlung heute zeigen darf. Wir springen quer durch ganz Österreich und wir hören Geschichten, wo ihr sagt, das gibt's ja nicht. Diese Geschichten, die sind zum Teil auch ungoogelbar, die stehen oft gar nicht im Internet, weil man sich die einfach am Stammtisch erzählt. Also wenn euch beim Zuhören auch eine coole Geschichte einfällt, dann bitte her damit. Diese Art von Podcast-Folgen, die machen wir in Zukunft vielleicht öfters. Ein paar Bilder zu den Einsätzen findet ihr übrigens auch unter blaulichthelden.at/folge-111. Gerne mitschauen. Also, es geht los mit der ersten Story und die kommt von Gunter Totz, dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Oberwaltersdorf in Niederösterreich.
Vor einigen Jahren sind wir alarmiert worden zu einem entlaufenen Tiger im Ortsteil von Dana in Oberwaltersdorf. Die Fragezeichen sind allen Feuerwehrmännern ins Gesicht geschrieben gewesen. Und wie wir dort mit unserem Löschfahrzeug angekommen sind, ist tatsächlich ein kleiner Tiger am Gehsteig gestanden und hat uns mit großen Augen angesehen. Wir haben uns nicht wirklich aus dem Löschfahrzeug aussteigen getraut, weil wir nicht gewusst haben, wie gefährlich ist die Raubkatze letztlich. Wir haben dann in Zusammenarbeit mit der Polizei und Kontakten im Ort herausgefunden, wer da der Besitzer ist. Eine russische Familie, und die wurde dann kontaktiert. Und die haben dann auch diesen Serval, wie es sich letztlich herausgestellt hat, was es war, also eine Mischung aus Hauskatze und Wildkatze, eingefangen und wieder zurück ins Haus begleitet. Entkommen ist sie übrigens, diese Wildkatze, dieser Serval, durch einen defekten Zaun vom Haus.
Mhm. Für alle, die nicht aus der Gegend sind, die Fontana, muss man wissen, ist damals errichtet worden von Frank Stronach. Also das ist eine Nobelgegend mit Golfclub und alles ein bisschen im US-Flair.
Ganz genau so ist es. Eine Nobelgegend bei uns im Ort mit einem tollen Golfclub und dort werden anscheinend auch solche Haustiere gehalten.
Und spannender Fun Fact, diese Russin hat ein zweites Haustier, ist auch kein Meerschweinchen.
Auch kein Meerschweinchen, ein zweiter Serval und der ist auch ausgekommen und einige Tage später vor dem Kindergarten gelandet. Wir haben schon Bescheid gewusst, wem sie gehören, haben die wieder alarmiert und ich glaube, die Behörden wurden auf den Plan gerufen.
Für die nächste Geschichte springen wir in meinen Heimatbezirk. Wir springen nach Tulln in Niederösterreich, weil dort steht das einzige Atomkraftwerk Österreichs. Wir wissen natürlich, dieses Atomkraftwerk, das ist nicht in Betrieb, aber es ist ein außergewöhnliches Areal und damit natürlich beliebter Austragungsort für verschiedenste Veranstaltungen. Ich habe mit Tobias Hochmuth telefoniert. Er ist der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Zwentendorf. Tobias, was ist passiert an diesem Sommertag im Jahr 2024?
Ja, also wir hatten eine Brandsicherheitswache bei einer Motorsportveranstaltung und wir waren da eben untertags mit mehreren Fahrzeugen vor Ort bei dieser Motorsportveranstaltung und am Abend ist dann für die VIP-Gäste ein eigenes Clubbing mit mehreren DJs organisiert worden. Und während diesen Clappings, so um 23.10 Uhr circa, hat dann das Rote Kreuz bei uns per Funk nachgefragt, ob wir eine größere Taschenlampe mit haben. Sie glauben nämlich zu sehen, dass jemand auf den Kühlturm vom Atomkraftwerk, der rund 105 Meter hoch ist, hinaufklettert. Aber sie sind sich nicht ganz sicher und sie wollten das aber abklären. Ja. Und daraufhin sind wir dann natürlich zum Kühlturm.
Und was war dein erster Impuls als Kommandant der ortsansässigen Feuerwehr? Ist das denkbar, dass da jemand raufklettert auf einen über 100 Meter hohen Kühlturm von einem Atomkraftwerk? Oder war dein erster Impuls, das kann eigentlich nicht sein?
Genau, also am Anfang war mir das Thema, ob das überhaupt möglich ist oder ob sie sich nur verschaut haben. Und somit haben wir sie natürlich dann beim Kühlturm einmal getroffen. Und man muss dazu sagen, dieser Kühlturm, diese Aufstiegsleiter, ist die ersten 5 Meter circa wirklich gut gesichert mit Stacheldraht und so weiter. Somit war man sich wirklich nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist. Und haben dann eben mit mehreren Taschenlampen versucht, da hinaufzuleuchten und haben dann tatsächlich ganz, ganz oben auf dem Podest, was man vielleicht von Bildern kennt, eine Person gefunden. Ja.
Was war dann die Einsatztaktik? Mal Kontakt aufnehmen mit der Person oder was kann man da machen?
Genau, also für uns war natürlich die große Frage, was der Hintergrund von dieser Geschichte ist. Ja, es hat sich ja dann im Nachhinein eher als Wette herausgestellt, aber das war natürlich in dem Moment für uns absolut nicht klar und somit sind wir dann eigentlich gemeinsam mit dem Roten Kreuz dann davon ausgegangen, dass das vielleicht irgendwelche anderen Hintergründe natürlich genauso haben kann, weil natürlich irgendwo ein bisschen Alkohol irgendwo dann um Mitternacht auch schon mitgespielt hat bei einigen Gästen, ja. Und wir dann natürlich auf Nummer sicher gegangen sind und dementsprechend dann die Alarmstufe quasi bei uns erhöht haben von dieser Brandsicherheitswache auf eine Menschenrettung, auf eine Höhenrettung. Dafür ist bei uns der Objektalarmplan, den es hinterlegt gibt für das Atomkraftwerk, herangezogen worden natürlich. Und eben die Stadtfeuerwehr Toul mit der Höhenrettungsgruppe alarmiert worden, um zumindest einmal alles auf Anfahrt zu haben, wie auch immer sich das dann noch weiterentwickelt, weil das eben noch nicht klar war, ja.
Also die Alarmstufe erhöht, die Höhenrettungsgruppe ist auf Anfahrt und Polizei ist mittlerweile auch schon eingetroffen.
Die waren dann relativ rasch da, haben wir dann gemeinsam von mir einmal eine Mannschaft auf die halbe Höhe quasi von diesem Kühlturm, kann man durch das Atomkraftwerk selbst hindurch über das Reaktorgebäude auf die Brücke gehen, ja, und von dieser Brücke hat man dann halt nochmal die halbe Höhe zu überwinden und hat dann mit Rufen, mit Megafonen und so weiter versucht, irgendwie Kontakt mit der Person aufzunehmen, was aber absolut nicht funktioniert hat. Ja. Ich denke, vielleicht hat es den Buben dann irgendwie dazu überzeugt, wieder herunterzukommen von selbst, weil ich denke, wenn man da auf 105 Meter im Dulnerfeld auf dem Turm oben steht und von links und rechts das Blaulicht immer mehr wird, hat er sich vielleicht dann irgendwann gedacht, jetzt sollte ich vielleicht wieder runtergehen. Ja.
Ja, der Vorteil im Flachland, ja, da ist die Sicht sehr weit.
Ja. Genau, ja.
Okay, das heißt, der ist alleine wieder runtergeklettert dann.
Genau, richtig. Also wir haben eben die Höhenrettungsgruppe und so weiter auf Anfahrt gehabt, haben dann auch mit der Polizei schon gesprochen. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Weil natürlich jetzt, je nachdem, wie die Person da oben drauf ist, ja. Aber dann haben wir zum Glück eben gesehen, dass die Person von selbst wieder den Abstieg begonnen hat und haben ihn dann eben auf der halben Höhe bereits auf dieser Brücke, auf diesem Übergang in Empfang genommen und war dann eigentlich ein bisschen eine skurrile Situation, weil was tut man mit dem, ja, als Feuerwehr gesehen, ja, jetzt haben wir ihn dann quasi von dieser halben Höhe mit dem Lift dann durchs Reaktorgebäude hinuntergebracht ins Erdgeschoss zum Ausgang und ja, mit so einem kleinen Lift dann 5 Feuerwehrleute und eben die Person, was da oben war, was redest du mit dem in dem kleinen Lift, weil der Lift braucht ja doch ein bisschen, bis der da unten ist. Und ja, fragst du ihn, warum, oder redest du einfach nichts mit ihm? Das war dann, glaube ich, für alle ein bisschen die Überlegung, was tut man mit dem, ja. Aber die Polizei hat das dann unten übernommen und hat das ziemlich klar mit ihm geregelt, ja. Ja,
früher oder später muss man seine Taten dann immer irgendwann erklären. Weiß man jetzt, was da die Überlegung war? Was hat sich der junge Mann gedacht?
Ich selber habe das nicht gehört, ja, aber natürlich hat sich das herumgesprochen, was er der Polizei gegenüber gesagt hat. Und da dürfte es um eine Wette gegangen sein, um 2 Kisten Bier, ob er die jemals gekriegt hat oder nicht, kann ich natürlich nicht sagen. Aber das dürfte der Hintergrund gewesen sein, ja.
Also die Kategorie traust du nie.
Aber was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, also der, was da wirklich oben war, selbst war gar nicht betrunken oder sonst irgendwas, Gott sei Dank, weil ich glaube, sonst war es vielleicht anders ausgegangen. Der war sogar in dem Fall eigentlich nüchtern, ja. Und war nicht alkoholisiert. Ne?
Also das ist natürlich vorteilhaft für den Aufstieg, aber fragwürdig für die Zurechnungsfähigkeit in Summe, ja.
Definitiv, ja.
Für einen spektakulären Einsatz braucht es aber nicht immer einen spektakulären Einsatzort. Also es geht auch ohne Atomkraftwerk. Manchmal sind es die ganz kleinen Dinge. Michael Gründhammer, Lukas Baumann und Bernhard Brandl von der Feuerwehr Schwaz in Tirol erzählen.
Ein Hasenbesitzer ist auf Urlaub gefahren, hat seinen Bruder beauftragt, den Hasen zu füttern und zu versorgen und hat einmal vergessen, den Wohnungsschlüssel mitzugeben. Ne? Und wir sind da mit der Drehleiter hin, haben da die Drehleiter aufgestellt, die Leute haben geschaut, wieso da die Leute aufstellt. Ja, wir müssen einen Hasen retten. Dann haben uns die Leute ziemlich blöd angeschaut und schlussendlich haben wir den Hasen dann quasi vom Balkon gerettet und beim Bruder dann untergebracht. Und ich habe dann mit der Geschichte eine Aussendung gemacht, eine Presseaussendung, und habe dann geschrieben, es war die erste Fahrt eines vierbeinigen Hasen in der Drehleiter, der Feuerwehr Schwarz. Also wenn ihr ein bisschen nachdenkt, dann fallen mir da nur ein Haufen Geschichten ein.
Noch 20 Jahre Feuerwehr und mehr gehen die lustigen Geschichten Gott sei Dank nicht aus. Ne?
Ja, Gott sei Dank.
So gleich Schlangenhaut, aber nicht mehr.
Ja.
Ja, ja, ja.
Schlangenhaut war gut.
So schnell war ich noch nie aus der Wohnung heraus.
Das war der Einsatz mit dem alarmierten Wasserschaden, oder?
Das war ein Wasserschaden. Es war dann schlussendlich die Exekutive herbeizuziehen und die Wohnung zu öffnen, weil niemand vor Ort war. Und wir haben uns dann entschieden, über ein gekipptes Fenster einzusteigen. Das hat in dem Fall der Lukas erledigt. Das heißt, über Steckleiter wiederum das gekippte Fenster geöffnet und es war dann ein defektes Eckventil vom Geschirrspüler. Und Lukas hat das dann abgedreht, oder? Und ich bin auf der Steckleiter gestanden und habe halt in die Wohnung hineingeschaut. Und dann irgendwo habe ich zum Lukas nur gesagt, er muss noch irgendwas nachschauen. Und dann hat es genau 5 Sekunden gedauert. Dann ist er mit Schwung auf mich zugerannt und hat mich, also sehr lautstark aufgefordert, den Fluchtweg frei zu machen. Er braucht jetzt die Leiter. Er hat in der Wohnung ein offenes Terrarium mit einer Schlangenhaut entdeckt, aber ohne Schlange. Und das war dann der Start für die schnell anzutretende Flucht. Das war extrem witzig.
Aber was hat das offene Terrarium mit dem Wasserschaden zu tun? Gibt es da einen Zusammenhang? Oder was ist der Hintergrund der Geschichte?
Da waren Nagetiere, also defekte Eckventil ist jetzt sogar falsch, das ist ein Schlauch gewesen von einem Geschirrspüler und den haben entlaufene Futtermäuse anknappert und ich bin da unter das Kuchelkastel reingekrallt und da sind mir schon so Papierschnipsel entgegengekommen und irgendwann habe ich dann gesehen, dass das Bissspuren sind von Nagetiere und mir ist nachher aufgefallen, dass da ja ein Terrarium gestanden ist und da bin ich nochmal zurückgegangen und schauen. Dann habe ich gesehen, dass da wirklich eine riesen Schlangenhaut drin war, eine gehäutete Schlangenhaut und das Terrarium offen war. Und dann bin ich geflüchtet.
Und wenn man dann noch bedenkt, dass nach der Häutung die Schlange größer ist als die Haut, die überbleibt. Ja,
ja, für einen Schlangenliebhaber, ja, das vielleicht sogar eine kleine Schlangenhaut gewesen sein, mir war es groß genug.
Ja, und groß genug war auch ein kleiner, man muss schon fast sagen, Täter in Niederösterreich. Aber bei der Alarmierung hat die Freiwillige Feuerwehr Sitzenberg von all dem natürlich noch überhaupt nichts gewusst. Klaus Linder ist bei mir, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sitzenberg. Was war da los bei euch?
Ja, also es war eben ein Donnerstagmorgen, also am 6.14 Uhr in der Früh, sind wir eben so ein B2-Kellerbrand alarmiert worden, haben uns dann natürlich zügig auf den Weg gemacht, da die Lage eigentlich noch relativ unklar war. Der Anrufer hat eben nur Bescheid geben können, dass eben zu einer Verrauchung kommt. Und wie wir dann eben dort eingetroffen sind, hat mir dann der Hausbesitzer eben schon erwartet, hat mir gleich mal mitgeteilt, dass eben keine Personen mehr im Haus sind, was ja für uns schon mal die erste große Erleichterung dann eigentlich ist, weil man weiß, okay, es geht jetzt nicht mehr um eine Menschenrettung. Und er hat mir halt dann geschildert, dass eben er eine Verrauchung des Kellers bemerkt hat. Es ist dann auch schon ein bisschen Rauch ausgetreten aus dem Haus und wir haben halt dann uns eben auf den Weg gemacht, praktisch den ersten Artenschutztrupp ins Gebäude geschickt, eben um praktisch die Brandursache ausfindig zu machen. Und er hat mir dann in weiterer Folge eben auch mitgeteilt, dass eben nur ein Haustier, Schildkröte, in dem Gebäude ist. Und ich habe das dann dem Artenschutztrupp mitgeben und habe denen eigentlich den Auftrag ergeben, die Schildkröte, halt, wenn sie es finden, so schnell wie möglich rauszubringen. Bin in dieser Annahme allerdings auch gewesen, dass es sich dabei um eine handgroße Schildkröte handelt. Ich habe da einige Freunde, die halt solche haben, so Handflächen groß, habe ich vielleicht in einem Terrarium und so, habe dann auch gefragt, ob die in einem Terrarium ist und er hat gesagt, nein, die ist so in einem eigenen Abteil im Keller, läuft die praktisch eben frei rum. Und wie unser Artenschutztrupp dann eben unten eingetroffen ist, haben sie mir dann geschildert, eben die Lage dann so dargestellt, dass praktisch das nicht so eine kleine Schildkröte war, sondern wirklich eben eine große, irgendwo mit einer Länge von 50 bis 70 Zentimetern, also schon ein ziemlich großes Tier. Und das dann natürlich nicht so einfach zum Rausragen ist, ne? Weil man halt auch nicht weiß, wie die reagiert. Das Spannende dabei war aber dann das, dass eigentlich, wenn man die Wärmebildkamera mitgehabt und man eigentlich gesehen hat, dass der mit Abstand heißeste Punkt in diesem ganzen Keller die Schildkröte ist. und natürlich in der Verrauchung, es hat sich bewegt, das war dann alles zuerst noch nicht ganz klar für unseren Artenschutztrupp und dann hat sich aber herausgestellt, es dürfte so ein Häuschen von der Schildkröte selber gewesen sein, irgend so ein Holzbauwerk und das hat die Schildkröte herumgetragen, das muss sie irgendwie auf der Schildkröte verfangen haben und das hat eigentlich geklost. Das heißt, es war tatsächlich so, dass die Schildkröte mit dem Brandobjekt unterwegs war und in weiterer Folge hat man das dann eben so schnell wie möglich rausgeräumt, abgelöscht, dann mit dem Druckbelüfter das Gebäude rauchfrei gemacht und es hat sich dann eben praktisch herausgestellt, wie man dann mehr gesehen hat, dass da eben von der Decke herunter so eine Wärmelampe gehangen ist und die praktisch vermutlich das Bauwerk eben entzündet hat oder zum Glosen gebracht hat und so eigentlich dann wirklich die Schildkröte ein Auslöser für dieses Brandereignis war.
Unglaublich. Also die Schildkröte hat praktisch das Holzhaus, ihr Holzhaus im Keller, unter die Wärmelampe geschoben oder runtergetragen und das war die Brandursache. So verstehe ich richtig?
Ja, genau. Genau so, ja.
Unglaublich, unglaublich. Wie geht's der Schildkröte im Nachhinein? Was war da die erste Hilfemaßnahme?
Ja, also die erste Hilfemaßnahme war, dass wir eben die Verrauchung so schnell wie möglich beseitigt haben und wir haben das dann auch noch weiter beobachtet, aber es ist eigentlich wirklich sehr schnell rauchfrei geworden. Wir haben auch einen Sauerstoff mit dem Druckbelüfter reingebracht und die Schildkröte war dann eigentlich wohlauf und ist weiterhin in ihrem Gehege herumspaziert.
Wenn jemand hauptberuflich mit Sicherheit und Brandschutz zu tun hat und dann auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, dann hat man viel zu erzählen. Martin Swoboda ist freiwilliger Feuerwehrmann in Enzersfeld, aber er ist auch viel unterwegs.
Ich war bei einer größeren Feuerwehr im Süden von Wien volontieren und wir sind alarmiert worden zu einem DUS-Alarm in ein Einkaufszentrum. Das Einkaufszentrum wurde evakuiert. Und bei der Ankunft haben wir folgendes Bild dort entdeckt oder gesehen. Ein Arbeiter ist die Schaufel umgefallen und beim Umfallen der Schaufel hat er den Druckknopfmelder ausgelöst. Also eine nicht alltägliche Auslösung eines Druckknopfmelders, das ist dann kein Täuschungsalarm, das ist ein irrtümlich herbeigeführter Alarm, so wird er auch in der DFB 123 bezeichnet. Blöde Sache, das Gebäude wurde geräumt, aber wie gesagt, ist eine Sache, die halt hier nicht üblich ist.
Die Schaufel, wenn die umfällt und auf den Druckknopfmelder fällt, das ist so ein Druck, dass der wirklich auslöst?
Wir bezeichnen es als unglückliches Umfallen.
Aha.
Ja, also ein Unfall mit Druck, ja, kann das durchaus sein. Ich meine, wie gesagt, vor Jahren war es so, weil es war auch in den Medien, bei einer Sparkasseneröffnung haben sie eine Sektflasche geöffnet und beim Öffnen dieses Sekts haben sie den Sprinklerkopf aufgeschossen. Von 1000 Mal bringst du das hundertprozentig nicht zusammen. Das ist ein Pech. Ja. In dem Fall haben sie ein Glück gehabt, sie haben in einem Sekt gehabt und die Sprinkleranlage ausgelöst.
Party, Party.
Und der zweite Punkt war eine Alarmierung Tiernotlage, T1. Da sind dorthin gekommen, eine ältere Dame, ja. Herr Ernst, kommen Sie zu mir im Keller, ist ein Vogel im Rauchfang. Ja. Tiernotlage stellt man sich vor, ja, irgendwo in einem Netz, Falke oder Bus hat eingefangen, aber es war nicht so, die hat gemeint, bei mir ist im Keller im Rauchfang. Gut, wir gehen hinunter in den Keller und wo meinen Sie denn, dass der Vogel ist? Ja, im Rauchfang sitzt das. So, genau. Wie, woher wissen Sie das? Ja, da piepst es dauernd. Ja. So, das war dann so, dass ich dann auf die Decke geschaut habe und gemerkt habe, okay, ja, das Piepsen war korrekt, aber das Piepsen kam vom Rauchmelder und der Heimrauchmelder, wenn die Batterie leer wird, dann piepst er und die Dame hat gemeint, der Vogel sitzt im Rauchfang. Gut, wir haben das mit Humor genommen, die Dame hat sich entschuldigt und hat das in einer anderen Form gelöst. Also solche Dinge gibt es auch, es ist nicht immer nur der pure Ernst. Wie gesagt, klingt zwar komischer bei der Alarmierung, aber herausgestellt hat sich, dass das alles ein bisschen anders war.
Es ist ein Donnerstagmittag in Vorarlberg. Das Asia-Restaurant Engel Wang Fu wählt den Notruf und die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle alarmiert sogleich die Freiwillige Feuerwehr Lustenau. Und es gibt verschiedene Indikatoren, an denen ein Einsatzleiter erahnen kann, dass es sich da um etwas Außergewöhnliches handeln könnte. Ein Indikator ist sicherlich, wenn die Leitstelle zum Einsatzleiter sagt, kommen Sie einmal telefonisch. Und genau das macht Jürgen Hämmerle.
Und dort wurde uns dann telefonisch mitgeteilt, dass ein Problem mit einer Weinflasche mit knapp 1600 Liter ist, dass dort der Boden gerissen ist und dass der Wein jetzt momentan droht auszurinnen.
Ja, und in Vorarlberg, da fasst nicht jede Weinflasche knapp 1600 Liter, sondern das war eine Weltrekordweinflasche.
Richtig, das war eine Weltrekordweinflasche mit Rotwein befüllt und die lagerte im Eingangsbereich.
Welche Dimensionen hat diese Flasche? Wie groß ist das? Wie groß muss eine Flasche sein, dass 1600 Liter reinpassen?
Ja, die Flasche hatte ungefähr eine Höhe von 3 Meter, einen Durchmesser von circa einem, ich schätze, circa einen knappen Meter.
Und diese gigantische Weinflasche, die wiegt mit Inhalt ungefähr 2,5 Tonnen und da geht es um einen Wert von fast 75.000 Euro. Und genauso beeindruckend wie diese Weltrekord-Weinflasche ist auch das Objekt, in dem die drinsteht. Das ist nämlich ein eigens klimatisierter Kühlschrank, aus Glas natürlich, dass man hineinsehen kann. Und das Problem war, durch einen Stromausfall ist diese Kühlung ausgefallen und der Wein im Inneren der Flasche hat sich ausgedehnt und so ist die Flasche undicht geworden.
So ähnlich war das, genau. Also es war im Prinzip ein Schrank und die Weinflasche musste vom Boden her temperiert werden. Und diese Heizung ist ausgefallen und deshalb hat es einen Riss im Boden gegeben und der Wein fing dort an auszurinnen.
Ein besonderer Wasserschaden.
Und ja, bei Ankunft, bei uns waren 6 Feuerwehrkameraden vor Ort. Wir begannen sofort mit Sandsäcken und einer Holzplatte entsprechend eine Barriere zu bauen, dass, wenn der Riss größer wird, dass nicht die gesamte Restaurantfläche überflutet wird, und haben dann den Kork, den haben wir aufgebohrt. Wir verwendeten einen großen Schlangenbohrer, wie man ihn im Holzbau auch verwendet, und machten dort ein ungefähr 35 bis 40 Millimeter großes Loch hinein, damit wir dann einen Schlauch einführen konnten und dann den Wein von oben mit Hilfe von einem zusätzlichen Unternehmer abgepumpt und in 1000 Liter Fässer umgepumpt.
Ist das einer dieser Einsätze, an die du dich immer wieder zurückerinnerst?
Ja, wir haben natürlich genug Einsätze, aber es ist immer wieder ein Erlebnis, zurückzudenken, weil es doch wirklich kein alltäglicher Einsatz war und vor allem der Geruch, den alle Kameraden vor Ort noch Stunden später in der Nase hatten, der ist heute noch in der Nase, wenn man dran denkt.
Ein Einsatz für alle Sinne. Für die Freiwillige Feuerwehr Pfarrwerfen war nicht nur der folgende Einsatz speziell, sondern das ganze Einsatzjahr war schon was Besonderes. Beim Einsatzspektrum war alles dabei. Verkehrsunfälle, Großbrände, Gefahrguteinsatz, sogar der Katastropheneinsatz beim Jahrhunderthochwasser. Und eigentlich hat die Freiwillige Feuerwehr Pfarrwerfen um die 70 Einsätze im Jahr. Aber hier war gerade mal das halbe Jahr vorbei und es waren schon mehr als doppelt so viele. Stefan Hafner erzählt.
In dem Jahr war wirklich alles dabei. Zu dem Zeitpunkt, wo wir da die Tierrettung, zu der Tierrettung alarmiert worden sind, war das schon unser 143. Einsatz. Dementsprechend war die Mannschaft da schon fast ein bisschen kriegsmüde. Und wie wir den Alarmierungstext gelesen haben, haben wir zuerst einmal nicht so richtig gewusst, was da auf uns zukommt. Wir sind nämlich alarmiert worden zu einer Tierrettung im Fritzbach, Rehkitz im Fritzbach, Anrufer vor Ort, die sind Alarmierung drin gestanden. Und ja, wir sind da mit 2 Fahrzeugen mal hingefahren. Und wir haben zuerst einmal nicht recht gewusst, was uns da erwartet. Die Situation war dann die, es ist eine Frau da am Nachmittag schon spazieren gegangen, hat da über die Brücke in den Fritzbach oben geschaut. Da ist unten so eine kleine Schotterbank, die ist ein bisschen vom Gestrüpp zurückgewachsen und hat gesehen, dass aus diesem Gestrüpp der Kopf von einem Rehkitz ausschaut.
Ah ja.
Und dieses Rehkitz, das hat sie scheinbar nicht bewegt. Und die Frau hat sich zuerst gedacht, ja gut, sie wird wahrscheinlich schon irgendwo das Muttertier unterwegs sein. Und ist zuerst einmal weitergegangen.
Das Rehkitz ist ja bekannt dafür, dass das eigentlich ausharrt, bleibt, wo es ist, sich unauffällig verhält und die Mutter dann irgendwann wieder zurückkommt. Das ist ja normal. Ja?
Genau, das ist nicht unüblich und es ist auch direkt nur in der Straße. Also es kann natürlich auch durchaus sein, dass die verschreckt worden ist von irgendwas und hat sich eigentlich noch nicht viel dabei gedacht. Das wäre jetzt eigentlich noch nicht so ungewöhnlich. Ja? Und die Frau ist dann später beim Spazierengehen dann nochmal an der Stelle vorbeikommen und hat nochmal runtergeschaut und hat gesehen, dass das Rehkitz da immer noch unten sitzt und immer noch aus dem Gestrüpp rausschaut und hat sich dann eigentlich schon langsam Sorgen gemacht um das Tier. Sie hat dann, wie es daheim war, einen Bekannten Bescheid gegeben und er hat dann versprochen, er schaut auch nochmal nach und der ist dann hingegangen und hat auch von der Brücke runtergeschaut und hat festgestellt, ja tatsächlich, das Rehkitz, das sitzt immer noch unten. Und hat sich dann überlegt, ob das Tier vielleicht wirklich verletzt sein konnte, wann es jetzt da schon so lange sitzt und sie da nicht bewegt. Und war sie dann eigentlich nicht so sicher, wie er da jetzt dazukommen sollte, weil der Fritzbach, das ist kurz vor der Mündung in die Salzach, der macht da Biegung und das ist eben wie gesagt, dass eine Schotterbank, die ein bisschen von Gestrüpp überwachsen ist, da muss man also ein bisschen über den Schotter runterkraxeln, dass man da hinkommt und das Wasser ein bisschen durch. Und er hat dann nicht so recht gewusst, was er jetzt da dran sollte und vor allem hätte er auch nicht gewusst, was er mit dem Rehkitz machen sollte, wenn er da jetzt unten ist. und jetzt hat er beschlossen, dass er die Feuerwehr zur Unterstützung holt.
Klassische Tierrettung für die Freiwillige Feuerwehr Pfarrwerfen.
Genau, klassische Tierrettung, also Wildtierrettung, ja so das übliche Aufgabengebiet der Feuerwehr. War halt zumindest unser erster Gedanke. Und ja, es war dann 7:45 auf Nacht. Es hat schon gedämmert, es ist schon finster geworden. Unten im Graben war es sowieso schattig. Und wie wir dann hingekommen sind, hat man sowieso mal eigentlich nicht viel gesehen, außer dass da augenscheinlich irgendein Tier unten sitzt. Wir haben dann recht eine junge Gruppen mit dabei gehabt. Die Kameraden, die waren alle top motiviert. Die haben sich auf die erste Lebensrettung ihrer jungen Feuerwehrkarriere gefreut. Haben sie gleich vorher ausgerüstet mit Einweghandschuhen, damit sie da keine Gerüche auf das Tier übertragen. Haben einen Korbschleiftrag hergekriegt, wir haben einen Decken hergekriegt und wir hätten dann überlegt gehabt, dass wir das Tier, wenn es denn verletzt ist, in die Korbschleiftrag einheben und mit der Decken zudecken, damit es nicht dahin ist. Und parallel dazu haben wir über die LABZ schon probiert, einen Tierarzt zu erreichen, der sich um Wildtiere kümmern kann. Und dann haben wir den Einsatz gestartet. Ja, das hat dann so ausgeschaut, dass sie die Kameraden dann zu dritt mit der Korbschleiftrag davor geschlichen haben, um das Tier nicht zu erschrecken. Die sind da Richtung Bach über die Leiten runter. Die Korbschleiftrag mitgehabt, haben sie da ganz vorsichtig angenähert und haben dann einmal so ums Eck umgeschaut und dann hat mir einer zurückgeflüstert, ja, er sitzt noch da und ich sehe es, steckt den Kopf raus. Und dann sind sie immer weiter zu und dann hat schon einer mal gesagt, so, ja, es bewegt sich aber nicht. Und dann sind sie noch weiter zugekommen und kurz bevor wir es davor waren, hat dann einer geflüstert, ja, es rührt sich immer noch nicht. Ja. Und kurz darauf hat der erste Kamerad dann nach dem Tier gegriffen und dann hat man mit ja, deutlicher Enttäuschung in der Stimme gehört, das ist ja ausgestopft.
Ja. Also ja, die Tierrettung war ein bisschen zu spät, ja.
Die Tierrettung war dann eine Bergung, genau. Die Bergung ist dann relativ rasch gegangen, also die Vorsichtsmaßnahmen, die waren dann doch ein bisschen übertrieben. Hat sich dann relativ rasch herausgestellt, ja. Das Tier war dann natürlich in kürzester Zeit geborgen. Die Polizei hat es dann noch begutachtet, aber für Spurensicherung war dann der Aufwand doch ein bisschen zu groß gewesen wahrscheinlich. Darum hat die Polizei dann eigentlich auch beschlossen, dass der Fall nicht weiter verfolgt wird. Und das Resultat von dem Ganzen ist jetzt das, dass das Rehlein jetzt bei uns im Vorhaus sitzt, vor unserer ersten Brockhoff-Spritzen und ja, praktisch jetzt Teil von unserem Inventar im Feuerwehrmuseum geworden ist.
Ist das bei euch jetzt mittlerweile, ist das schon Schnee von gestern jetzt bald 2 Jahre her oder ist es noch ein Running Gag? Muss man schmunzeln, wenn man am Rehkitz vorbeigeht?
Das ist immer noch ein Running Gag, vor allem, weil wir das Tier natürlich jetzt mal sehen, wenn wir zum Einsatz oder zur Übung im Feuerwehrhaus sind, weil es sitzt direkt beim Eingang und schaut praktisch auf die Leute, die da außen einmarschieren und wir haben ihm da einen kleinen Ehrenplatz bereit, wo es eben bis heute noch sitzt, ja.
Und wir stellen da gerne Fotos zur Verfügung unter blaulichthelden.at/Folge-111. Also jeder, der da jetzt gesagt hat, wie kann man das nicht erkennen, schaut euch die Fotos an. Ja, es schaut aus, wie man sich ein Rehkitz vorstellt.
Also wir haben dann natürlich auch überlegt, wie das Tier da hinkommen hätte können. Wir haben mal kurz überlegt, ob das vielleicht vom Bauch angespült worden ist, während er mehr Wasser gehabt hat. Mhm. Aber es war das Präparat eigentlich fast unbeschädigt. Also von dem her, wo es das dort wer deponiert haben. Wer das war, haben wir bis heute nicht rausgefunden. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht mehr rausfinden, aber es ist auf alle Fälle eine Sache, die uns in Erinnerung bleiben wird, ja.
Und wahrscheinlich hat das Rehkitz jetzt schon ein Inventarpickerl, also wenn sich jetzt wer meldet, jetzt ist es zu spät.
Das gehört jetzt uns, ja. Ersessenes Recht.
Während dieses kleine, kompakte, ausgestopfte, pflegeleichte Rehkitz in Salzburg sitzt, da teilt uns Emanuel Vermeer aus Laxenburg einen unglaublichen Einsatz mit ganz anderen Problemen. Wir springen zurück in die 80er. Das ist einer dieser Einsätze, den sich die Reservisten heute noch bei der Weihnachtsfeier erzählen.
Was wir in Laxenburg schon zweimal hatten, waren Elefantenbergungen bzw. Elefantenrettungen.
Elefanten.
Es war bei uns in Laxenburg war es so, es gab einen ehemaligen Zirkusmitarbeiter und dieser Zirkus wurde insolvent. Aufgrund dessen hat der als zuständig für die Elefantenbetreuung sich kurzerhand 2 Zirkuselefanten mitgenommen nach Hause, die quasi ihm gehört haben dann, oder es war quasi als entgangener Lohn. Und der hat über viele Jahre dann im Schlosspark Laxenburg gerade für Kinder so Elefantenrundgänge angeboten, oder dass sie mit Elefanten reiten können. Die Elefanten waren in den historischen Stallungen der Schlossanlagen untergebracht. Und irgendwann haben halt diese beiden Elefanten dann das Zeitliche gesegnet
und so relativ knapp hintereinander. Und die mussten dann von der Feuerwehr aufgrund veterinärärztlicher Anordnung aus dem Stall entfernt werden. Und das Stallgebäude ist ja meistens relativ beengt. Dann noch dazu historische Ställe und dann natürlich Tiere, die von der Kubatur und vom Gewicht, jeder hat einen Elefanten vom geistigen Auge, dort zu retten sind oder halt zum Bergen, dass das halt gerade der Feuerwehr auch in die 80er Jahre natürlich ziemlich viel Kopfzerbrechen bereitet hatte.
Ich glaube, das wird uns 40 Jahre später heute auch noch Kopfzerbrechen bereiten. Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Und es gibt sogar Fotos von diesem Einsatz. Klickt gerne rein unter blaulichthelden.at/Folge-111. Dort findet ihr ein Schwarz-Weiß-Foto aus der Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Laxenburg. 10. Juni 1986. Manchmal sind es auch die Umstände, die einen Einsatz besonders außergewöhnlich oder skurril machen. So wie hier in Salzburg. Werner Kläuber ist der Kommandant der Berufsfeuerwehr Salzburg und er erzählt mir diese Geschichte.
Der Kollege war mit dem Hilfeleistungsfahrzeug, das ist ein kleines Fahrzeug für alles mögliche an kleineren Tätigkeiten, sei es eine Ölspur oder irgendein Scheibenbruch, das ist mit zwei Mann besetzt und ist aber auch für einen Tiertransport verantwortlich. Wir wurden alarmiert zu einem vermeintlich toten Schaf zum Entfernen von der Straße. Der Kollege kommt dorthin, stellt fest, es ist kein totes Schaf, das ist ein Dachs. Okay, das war immer die erste Kuriosität. Aber was dann wirklich kurios war, es kam dann eine vermeintliche Schamanin vorbei, die wollte den toten Dachs ins Jenseits begleiten. Mhm. Nach längerer Verhandlung hat man sich dann aber geeinigt, dass der Kollege gesagt hat, die Schamanin darf die Seele ins Jenseits begleiten, aber der Kadaver bleibt hier, weil den müssen wir zeugen.
Und wie kommt die Schamanin zu diesem Feuerwehreinsatz dazu?
Durch Zufall. Die ist durch Zufall vorbeigefahren an der Einsatzstelle und hat ihm das festgestellt. Na, aber das ist durchaus unter kurios zu rein. Also durchaus amüsant, wenn man als Einsatzkraft in die Situation kommt. Ja.
Und von diesen außergewöhnlichen, überraschenden, kuriosen, skurrilen, vielleicht manchmal sogar lustigen Einsätzen suche ich noch mehr. Das sind diese Geschichten, die man einfach nicht googeln kann, weil die stehen oft nicht im Internet. Die erzählt man sich im Aufenthaltsraum, nach der Übung, bei der Weihnachtsfeier, beim Feuerwehrfest. Das sind Geschichten, die vielleicht sogar Generationen überdauern. Also schickt uns gerne eure Erlebnisse. Ich bin sicher, auch euch sind schon die kuriosesten Dinge passiert. Also meldet euch gerne unter podcast@blaulichthelden.at oder schickt mir ganz einfach eine Nachricht auf den Blaulichthelden Social Media Kanälen, weil wenn diese Folge gut ankommt, dann machen wir das in Zukunft vielleicht sogar öfters. Und ihr wisst, die harte Währung im Podcasting, das sind eure 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify, auf Apple Podcasts und natürlich auch ganz klar, wenn ihr diesen Podcast teilt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, dann wieder mit einem ernsteren Thema. Und wir hören uns in 2 Wochen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut wär.